Moin Moin zu der Schmerzcode. Der Podcast, in dem Jan-Peer und Marco wichtige Themen zum Mysterium Schmerz einfach und praktisch aufschlüsseln wollen.
Herzlich willkommen zum vierten Podcast der Schmerzcode. Schlussendlich zum dritten Teil unserer Serie Der Weg des Schmerzes. Herzlich willkommen, Jan-Peer. Ich freue mich, dass ich wieder hier sitzen darf und du Zustand nach Nachtdienst, ne?
Ja, das gut, sieht man mir an, ne?
Ja, danke. Nee, Jan-Peer, du siehst immer großartig aus.
Ja.
Aber zum Glück haben wir im Podcast keine Videoaufnahme. Das ist schon mal ganz gut. Nein, wie geht's dir?
Ja, danke. Also den Umspenden entsprechend geht's mir blendend.
Ja,
blendend.
Mit der Sprache ist noch ein bisschen schwierig.
Das ist immer schwierig bei mir.
Das ist ein Grundproblem. Ja. Aber darum passen wir so gut zusammen.
Mühe alleine reicht manchmal.
Das kann ich dir sagen. So, was haben wir denn heute vor? Soll ich mal ein bisschen was erzählen?
Sehr gerne.
Ja, wir kommen ja von unserem dritten Podcast, unserem zweiten Teil zum Thema Der Weg des Schmerzes, haben das erste beziehungsweise respektive die Umschaltung zum zweiten Neuron haben wir kennengelernt. Das Ganze im Hinterhorn des Rückenmarks. Wir haben Projektionsbahnen des Rückenmarks und deren Funktion kennengelernt. Natürlich auch die schmerzhemmenden Mechanismen. Und damit aber nicht alles abgegriffen. Und da kommen wir nämlich jetzt zum dritten Neuron und haben hier noch Ergänzungen und Erweiterungen und können jetzt heute auch schön bieten, wie es jetzt so weitergeht und was da auf uns zukommt.
Marco,
oder?
Was haben wir denn heute vor?
Was haben wir denn heute vor? Ja, also da bin ich ja völlig überrascht, habe ich nicht mit gerechnet, dass du das fragst, was wir heute machen wollen. Naja, eine schöne Einleitung. Was mir noch so ein bisschen wichtig ist, das will ich in der Einleitung nochmal erwähnen, aufsteigende Projektionsbahnen und die zentralen Verarbeitungen, die daraus einhergehen. Als dritten Punkt stelle ich mir die absteigenden Projektionsbahnen und die Schmerzmodulationsmechanismen einmal vor und das Ganze zum Ende des Podcastes noch einmal so diagnostische Möglichkeiten, was uns die moderne Medizin hier noch mit an die Hand geben kann und dass unsere Hörer und Hörerinnen da letztendlich auch mal eine Idee haben, was ist eigentlich so möglich? MRT, funktionelles MRT, das hat hier schon mal gehört, aber die Wissenschaft ist da noch ein Stückchen weiter, dass wir da einmal ein bisschen drauf eingehen. Mhm. Und ja, vielleicht ein kleiner Ausblick mit Diskussion zum Ende, einen kleinen Teaser, was so in die Weihnachtszeit auf uns zukommt.
Jetzt machst du einen Teaser auf den Teaser.
Ja, wie ist das? Das ist ein Spannungsbogen, oder? Ui. Par excellence, sage ich nur.
Nicht schlecht.
Nicht schlecht.
Darf ich, bevor wir jetzt, ich sage ja immer dicke Bretter zum Ende bohren.
Ja, das kenne ich aus den ersten beiden Folgen schon.
Ja, du weißt ja, ich bin ja so, wir haben ja ganz am Anfang so zusammengebaute Wörter mit den Schmerzarten gehabt. Ich habe mir beim Zeitunglesen ist mir noch was untergekommen.
Oh nein, warte. Ich weiß, nein, okay, nein. Okay,
also,
ich sag, mach's nicht.
Ja, wir hatten doch Hyperalgesie, Analgesie, Hypoalgesie. Und weißt du, was mir beim Lesen aufgefallen ist? Die Nostalgie.
Die Nostalgie?
Nostalgie. War früher auch ein Krankheitsbild.
Ach nee.
Ja.
Okay.
Aber das nur am Rande.
Ja, sehr interessant.
Ja, jetzt sollte zur Auflockerung sein. Jetzt fangen wir aber richtig an.
Ja, ich bin jetzt ein bisschen irritiert, dass man sowas immer nicht weiß. Aber vielen Dank, das ist super.
Mhm. Ja, danke.
Apropos Wissen, apropos wichtig. Ich würde ganz gerne im Zuge unserer Einleitung zum Thema drittes Neuron und zentrale Verarbeitung von Schmerz, würde ich in dem Zusammenhang gerne noch einmal auf die periphere Divergenz und die zentrale Konvergenz eingehen.
Das finde ich immer schwierig, die Begriffe. Bitte.
Bitte, ja. Weißt du, was Divergenz bedeutet? Du hast doch bestimmt schon dein Lexikon gezückt. Und
Divergent halt heißt auseinanderlaufend und konvergent heißt zusammenlaufend.
Wahnsinn.
Ich darum, als alter Lateiner.
Ja, darum bist du ja auch dabei. Damit ich mich
um solche Sachen. Ich hab's nachgeschlagen.
Ach so, okay. Du hättest das nicht gesagt, hätte es auch keiner irgendwie, hätte keiner rausgefunden. Jeder hätte gedacht, du wüsstest das. Aber was?
Jeder hätte gedacht, dass ich es nachgeschlagen habe.
Was passiert da? Also wenn du dich verletzt, könnten die Schmerzsignale von der Verletzungsstellen auf mehrere Nervenbahnen verteilt werden. Was bedeutet das inhaltlich, um diesen Begriff der Divergenz einmal nochmal aufzugreifen? Dein Gehirn nimmt dadurch den Schmerz stärker und über ein größeres Gebiet wahr. Also der Schmerz fühlt sich hierbei größer an, als er tatsächlich ist. Dadurch, dass verschiedene und mehrere Nervenfasern und Schmerzsignale sozusagen weitergeleitet werden. Da kommen wir dann auch gleich zu der Konvergenz. Was passiert da? Das sind Schmerzsignale aus verschiedenen Körperteilen und die werden dann auf Rückenmarksebene auf einen Nervenstrang oder einen Nerven aufgenommen und weitergeleitet. Was bedeutet das für uns? Hier werden die Signale von deinem Gehirn als Schmerz wahrgenommen, aber er kann hier nicht genau feststellen, von welchem Signalgeber dieses Aktionspotenzial oder respektive der Schmerz kommt. Das beste, allerbeste Beispiel ist der Herzinfarkt. Das Herz hat hier ein chemisches Problem und projiziert es auf den linken Arm, weil die Sensorik hier von der gleichen Ebene wie der viszerale Schmerz vom Herzen wird denn da auf der gleichen Ebene verschaltet. Und was haben wir gelernt in unserem Leben? Nicht, dass das Herz ein Problem macht, sondern dass ich auf den Arm falle und mir der Arm irgendwie wehtut. Also macht das Gehirn das, was am logischsten ist, was am naheliegsten ist, dass der Arm halt wehtut. Obwohl in diesem besonderen Fall halt jetzt ausnahmsweise das Herz wehtut.
Ja, das habe ich, ja, das verstehe ich. Also sozusagen, du guckst dann quasi in die Richtung der Schmerzimpulse, wo kommen sie her und wo gehen sie hin? So, ja, ja. Okay. Und das ist ein konvergente und divergente Schmerzsignal.
Genau. Da haben wir jetzt so einen besonderen Bereich des Erlernten. Wir haben halt im Zuge unseres Lebens, im Zuge dieser Konvergenz halt gelernt, dass was häufig ist häufig und was selten ist selten. Und bis zu meinem, ich sag mal, 40., 50. Lebensjahr, wo ich meinen ersten Herzinfarkt gleich habe, ich hoffe dann gar nicht, aber dass dort.
Dann hättest du ihn ja schon gehabt.
Ja, jetzt hast du schon wieder zu viel erzählt. Und dann wäre das ja so, dass ich im Laufe meines Lebens eher immer Probleme, weil ich ein tollpatschiger Typ bin, immer auf meinen linken Arm falle. Habe ich da noch irgendwas vergessen? Fällt dir dazu noch was ein, damit wir es vielleicht nochmal zusammenfassen können?
Ja, ich bin hinsichtlich des Schmerzes und der Konvergenz und Divergenz, ich bin so ein bisschen von einer anderen Warte da rangegangen oder beim Nachlesen rangegangen. So ein bisschen, wenn man das aus der therapeutischen Brille dann sieht, dann kann man sagen, es besteht im peripheren Nervensystem einfach eine große Divergenz. Also das soll heißen, es gibt ja in der Peripherie ganz, ganz verschiedene Rezeptoren. Haben wir ja alle gehabt, TPR und Natrium und PiO2 und was wir alles im ersten Podcast dann erzählt haben, die alle Schmerzimpulse erzeugen können und dann weiterleiten können. Dann gibt es diese Rezeptoren, die können dann durch verschiedenste Moleküle und Chemokine und mechanische Sachen, können die aktiviert werden und dann die Umgebungszellen wie die Immunzellen und die Blutgefäßwandzellen, die können ja alle noch die Aktivität modulieren. Also das heißt, wir haben jetzt eine wahnsinnig große Palette an Rezeptoren plus Einflussfaktoren, die alle irgendwie Schmerz machen können. Und das haben wir ja auch besprochen, das drückt sich ja in den ganz verschiedenen Schmerztypen, die wir dann haben, dann aus. Und wenn man jetzt aus therapeutischer Sicht dann guckt, dann wird das sehr schwierig sein, eigentlich für jeden Rezeptor irgendwie das passende Medikament zu finden, um den dann entweder an- oder auszustellen. Und dann vielleicht auch für Patienten dann noch einen therapeutischen Mix dazu machen für das spezielle Schmerzproblem, das der Patient hat. So, also ich sehe das, die periphere Divergenz, also die Mannigfaltigkeit da eher so ein bisschen als Problem. Vielleicht werden sich da spezifische Therapien ja für einzelne Schmerzarten, wenn man sie dann gut abgrenzen kann, da vielleicht ja mal irgendwann entwickeln. Also Tumorschmerzen ist ja eher was auf den Nerv in der Peripherie drückt oder irgendwie viszeral oder Osteoarthritis. Das ist ja nun Gelenkschmerz, der hat ja ein relativ umschriebenes Bereich. Da kann ich mir gut vorstellen, dass man da vielleicht Therapien entwickelt oder vielleicht auch der tiefe Rückenschmerz, der so, aber das wird sicherlich dann schwierig werden. Und Konvergenz, also das Zusammenlaufen, stelle ich mir so aus therapeutischer Sicht, wenn man dem peripheren Nervensystem das Zentrale gegenüberstellt, dann laufen ja alle Schmerzimpulse dann ein, übers Rückenmark werden die verschaltet und dann werden die relativ konvergent, also zentral im Gehirn, egal wie sie entstanden sind aus der Peripherie, gleich verarbeitet. Also das heißt, wir haben ja dann eine quasi zentrale Schmerz Schmerzbahnen und Schmerzverarbeitungsbahnen im Gehirn, die unabhängig von der Ursache relativ gleich dann ablaufen. Da kommen wir ja nachher auch nochmal zu, wie das denn eigentlich dann ist. Und vielleicht ist es so, durch diese zentrale Konvergenz, die wir dann haben, also die relativ gleiche Art der Verarbeitung, ist das vielleicht ein vielversprechender therapeutischer Ansatz, da später mal Medikamente zu entwickeln. Oder wir haben ja auch Medikamente, die dort ansetzen, um da eine noch spezifischere Schmerztherapie dann zu machen.
Ja, also ich habe so das Gefühl, es darf aber nicht der Eindruck entstehen, dass ein Schmerz entsteht, über das erste Neuron verschaltet wird auf das zweite Neuron, hier eine Konvergenz stattgefunden hat und diese Weiterleitung so als alleinige Weiterleitung dasteht, weil komplexe Verschaltung im Gehirn und die sogenannte Verarbeitung und Wahrnehmung des Schmerzes ist extrem komplex, da wollen wir ja auch nochmal drauf eingehen. Und das ist theoretisch auch wieder eine Divergenz, eine Verteilung dieses einzelnen Signals auf verschiedene Areale.
Genau, das ist absolut richtig. Also das immer, wenn du in der Richtung guckst, dann kommt das einzelne Signal wird dann divergent, dann wieder im Gehirn in verschiedenen Arealen dann verarbeitet.
Okay, aber dann ist das
korrekt. Wobei ich dann aus pharmazeutischer Sicht oder aus therapeutischer Sicht dann eher sehe, ich glaube, dass es dann eher möglicherweise vielleicht mehr gleiche Ziele gibt, wo man ansetzen könnte.
Das hat ja dann wahrscheinlich auch unter anderem was mit Rezeptoren und Signalgebern oder Mediatoren zu tun, mit Botenstoffen. Ja, meinst du das?
Also wir können uns ja mal rein funktionell anatomisch mal dem Ganzen annähern.
Das wäre jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt für ein Schlüsselwort.
Marco, bitte.
Das erste Schlüsselwort.
Divergenz. Was wissen wir eigentlich über die Verarbeitung von Schmerz? Also wie geht es jetzt eigentlich weiter? Wir haben im zweiten Teil gelernt, dass diese Signale über Projektionsbahnen nach zentral geleitet werden. Und ich möchte jetzt einmal im Gesamten diese Sensibilität allgemein, dieses Signal der Weiterleitung einmal kurz erläutern. Vorher, und das habe ich glaube ich schon öfter mal besprochen, sind mir so ein paar Begrifflichkeiten wichtig und würde diese vier Prozessschritte, die für die Wahrnehmung von Schmerz wichtig sind, einmal nochmal ganz kurz erläutern und hoffentlich hier unsere drei Teile, die wir bisher jetzt angefangen haben, abschließend zu besprechen, hier in den Kontext zu setzen. Dass diese vier Prozesse bezeichnen wir einmal als Transduktion, Transmission, Modulation und Wahrnehmung. Die Transduktion ist die Aktivierung der Rezeptoren. Das haben wir in unserem ersten Teil, haben wir das kennengelernt. Wie wird eigentlich das erste Neuron aktiviert? Die Transmission ist die Informationsweiterleitung. Auch das war im ersten Teil auch schon ein wichtiger Aspekt, aber auch im zweiten Teil, wo diese Signale dann weitergeleitet und umgeschaltet werden aufs zweite Neuron. Hinzu kommt die Modulation. Auch das haben wir im zweiten Teil schon kennengelernt. Stichwort zum Beispiel Tensgerät, die Modulation über die Beta-Fasern oder die Autoregulation als Feedback über Interneurone, Modulationsphänomene über die White Dynamic Range oder aber auch absteigende Phänomene wie das periaquidotale Grau, die hier modulierende Effekte haben, und das ist ja das große Ziel, was die Natur für uns erschaffen hat, dass hier keine chronischen Schmerzen entstehen, dass sozusagen Schmerzen schon gehemmt werden, bevor sie eigentlich ursprünglich ausreichend therapiert werden. Und zum Schluss die der Wahrnehmung. Das ist der große Bereich, nämlich wie kriegen wir das eigentlich im Gehirn hin, dass aus diesem Signal ein Schmerzwahrnehmung ist. Das ist so das große Thema, was wir haben. Für diese aufsteigenden Bahnen, die ich besprochen habe, gibt es drei große Bahn, ja. Bahnsysteme, lass mich so nennen.
Ja, da geht es ja um Sensibilität.
Genau,
ne?
die Sensibilität nach zentral leiten. Da haben wir als erstes das große Hinterstrang-Bahnsystem. Das besteht aus dem Fasciculus gracilis und Fasciculus cuneatus, die feine Berührungs- und Vibrationsempfindungen wie propriozeptive Informationen zum Gehirn leiten. Als zweites haben wir den Kleinhirn-Seitenstrangsystem. Das umfasst den Tractus spinocerebellaris anterior und posterior und auch propriozeptive Informationen, die zum Kleinhirn gesendet werden, was für, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, für die Koordination von Bewegungen wichtig ist. Das soll nur der Vollständigkeit halber noch mit erwähnt werden. Der wichtigste Strang hier ist der Vorderseitenstrang, das Vorderseitenstrangsystem. Das enthält den Tractus spinothalamicus anterior und lateralis. Hier extrem wichtig für die Weiterleitung von Schmerz, Temperatur und der groben Berührung oder Berührungsempfindlichkeit. Also hier ist der Fokus für den Schmerz und die Schmerzweiterleitung. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir hier vielleicht den Vorderseitenstrang hier nochmal ein bisschen genauer beleuchten. Da kannst du, Jan-Per, vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen.
Ja, absolut gerne. Ich möchte im Vorwege sagen, wenn wir uns über Schmerz und Schmerzweiterleitung unterhalten, müssen wir bei Schmerz zwei Komponenten, und das wissen wir auch, unterteilen. Das ist einerseits, dass wir die Schmerzlokalisation, Intensität und Art, das ist ein Teil der Schmerzwahrnehmung. Und der zweite Teil ist die emotionale und kognitive und affektive Bewertung des Schmerzes. Ja, also die beiden müssen wir auseinanderhalten, und dafür gibt es auch anatomisch zwei unterschiedliche Bahnen. Also gucken wir uns das anterior-laterale, also die spinothalamische Bahn einmal an. Also vom Rückenmark zum Thalamus, dem Tor zum Bewusstsein. Da gibt es zum einen, da muss man zwei verschiedene unterteilen. Und zwar gibt es die anterior, also die vordere spinothalamische Bahn. Das ist die typische Schmerzbahn, die Schmerzimpulse vom Rückenmark dann in den lateralen Thalamusteil, also den außenseitlich gelegenen Teil des Thalamus, leitet. Dort werden die Signale, umgeschaltet im Thalamus und dann an den somatosensorischen Kortex, das nennt sich dann S1-Areal, und die umliegenden Gewebe, S2-Areale, das sind so Projektionen, dahin werden die Impulse letztendlich im Gehirn weitergeleitet. Die heißt zwar Spinothalamicus anterior, heißt aber dann laterale Schmerzbahn, weil sie im Thalamus lateral umgeschaltet wird. Und diese Bahn ist verantwortlich für die verschiedenen Schmerzkomponenten, also Lokalisierung des Schmerzes, wo ist es, Intensität, wie doll ist es und was für ein Schmerzcharakter ist es, scharf, brennend, stechend, drückend. Davon abgrenzen müssen wir eine laterale, nicht die anteriore spinothalamische Bahn, sondern die laterale. Die, und das ist wirklich sehr verwirrend, die zieht dann lateral, aber zum medialen Thalamusteil. Ich weiß nicht, wer es sich ausgedacht hat, aber es ist so. Also zum medialen Teil des Thalamus und wird dort umgeschaltet. Und deswegen heißt es die mediale Schmerzbahn.
Ja. Einfach kann ja jeder.
So, im Thalamus werden die Signale umgeschaltet und ziehen dann unter anderem zum anterioren zingulären Kortex, ACC. Das ist ein Teil des limbischen Systems. Das haben wir vielleicht schon mal gehört. Ein ganz alter Teil des Gehirns.
Ich weiß es. Ich sehe eine Cola. Ich will sie haben.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das Antrieb, Emotion oder Lernen ist. Aber genau, das ist dafür verantwortlich. Und auch zum anterioren Inselkortex, also Insula. Das ist Emotion, und das ist aber auch Körperhomöostase. Ne? Also die mediale Schmerzbahn, weil sie im medialen Teil des Thalamus umgeschaltet wird, zieht eben in das limbische System. Und da ist alles, was mit Affektion, Motivation sozusagen zu tun hat, ist da verantwortlich. Also die affektive und emotionale Schmerzkomponente, letztlich das Leiden des Schmerzes, entsteht dann dort. die beiden Bahnen müssen wir auseinanderhalten, weil beide unterschiedliche Schmerzqualitäten in dem Sinne sind oder unterschiedliche Anteile des Schmerzes sind und die sind dann auch anatomisch jetzt gut auseinander zu divergieren. Der Vollständigkeit halber, das anterolaterale System hat auch sozusagen einen spinoretikulären Anteil, also zum Formatio reticularis, die kontrolliert ja Wachheit und Erregungslevel. Deswegen sind wir natürlich, wenn wir Schmerz haben, auch alert. Mhm. Ne? Und dann gibt es auch noch spinotektale Bahnen. Also das ist dann, dass zum Beispiel Augen- und Kopfbewegung dann zur Schmerzquelle hingehen, dass man einfach sieht, wo ist denn das sozusagen Problem. Der Vollständigkeit, die beiden Bahnen gibt es dann auch.
Macht ja Sinn irgendwie.
Genau, also ganz wichtig nochmal, ja, wir haben jetzt also sozusagen eine mediale Schmerzbahn durch die Mitte des Thalamus und das ist in die Mitte des Gehirns, Mitte in die Emotion rein und dann haben wir eine laterale Schmerzbahn, die geht eher in die Seite des Gehirns durch den seitlichen Teil des Thalamus und das ist Qualität, Intensität und Lokalisation. Und das müssen wir gut auseinanderhalten.
Wahnsinn. Also, der anteriore spinothalamische Bahn geht lateral und die laterale spinothalamische Bahn geht zum medial.
Genau. Es ist wirklich verwirrend. Es tut mir leid, aber ich habe die Welt nicht gemacht.
Doch, es war ganz allein deine Idee.
Ja, wenn es mal so wäre.
Dann wäre es jetzt der richtige Zeitpunkt für das zweite Schlüsselwort. Jan-Peer, willst du das einmal sagen?
Gerne.
Das zweite Schlüsselwort.
Konvergenz. In dem Zusammenhang möchte ich auch gerne nochmal auf die Literaturliste nochmal verweisen. Da gibt es wunderbare Schaubilder, auch jetzt von ganz aktuellen Studien aus 23, 22, 21. Und wer sich wirklich in der, wir schneiden das Ganze hier ja nur an. Ne? Also wir reduzieren das hier auf ein sinnvolles Maß, damit das auch irgendwie später mal eine therapeutische und eine sinnvolle Konsequenz hat von dem, was wir besprechen. Aber es gibt da zum Beispiel aus 2021 von Kuhner und Kuhner einen, würde man das erschöpfenden Artikel nennen?
Puh, das ist auch schon echte Artikel ist.
Also ist eher wow. Ein kleines Büchlein über ja. Und wo sie das wahnsinnig detailliert alles aufgefasst haben. Wahrscheinlich auch ein bisschen zu, also irre. Ne? Also ja. Man kann sich, wir verlinken was und dann könnt ihr auch nochmal schauen, was sozusagen ihr auch als Schaubilder da euch rauskopieren wollt, ist, wir bemühen uns ja wie immer dann möglichst freie Artikel zur Verfügung zu stellen.
Den aufmerksamen Zuhörer ist tatsächlich auch unsere Literaturliste immer wieder aufgefallen in den Shownotes. Jede Literaturanmerkung hat auch eine kurze Zusammenfassung, so dass man sich da im Vorfeld schon mal so ein bisschen informieren kann, inwieweit man vielleicht den ganzen Artikel lesen will, nur so als kleinen Aufhänger zwischendurch.
Ja. Wir haben ja, am Anfang hast du gesagt, aufsteigende Bahnen oder Pathways, heißt es ja immer so schön im Englischen. Das haben wir jetzt gemacht.
Richtig, ja.
Und du wolltest, wir haben ja genauso jetzt absteigende Schmerzmodulationsmechanismenbahnen, die genauso wichtig sind.
Ja,
genauso
sind sie. Wichtig sind. Ich muss ja auch nur schmunzeln über die, über deine Sprache, wie du das jetzt so mit purer Leidenschaft noch einmal ausdrückst. Ja, schmerzhemmende Mechanismen, die extremst wichtig sind, die Bahnen, weil sie schon, und das fand ich einen wichtigen Aspekt, und da verweise ich jetzt auch wieder mal auf die eben erwähnte Literatur, dass schon die aufsteigenden spinothalamischen Bahnen hier die aus anatomischer Sicht die deszendierende Hemmung hier schon beginnt, indem dorsolaterale im präfrontalen Kortex hier die Signale gleich weitergeleitet werden. Das fand ich einen sehr, sehr interessanten Aspekt. Also bevor letztendlich die spinothalamischen Bahnen es schaffen, ihr Signal zentral zum Tor der Wahrnehmung weiterzuleiten, wird schon ein Signal auf zentraler Ebene abgeleitet, die einen wichtigen Aspekt für schmerzhemmende Mechanismus mit sich bringt. Das finde ich schon ein extrem großartiges System. Also es wird schon dran gearbeitet, den Schmerz zu hemmen, bevor er überhaupt schlussendlich wahrgenommen wird. Das finde ich schon gut.
Ja, und wir haben ja auch da, du hast es richtig gesagt, also präfrontaler Kortex ist ja, wird ja sozusagen gleich informiert und du hast ja auch, oder wirst du ja auch noch sagen, es gibt ja auch direkt dann Projektionsbahnen zum Beispiel anterioren singulären Kortex.
Also, ja, ja, ne, klar.
Teil des limbischen Systems, was wir ja bei der Aktivierung haben, das wird dann direkt angesprochen.
Und ja, es geht gleich zur kognitiven Kontrolle, Stichwort Emotionen und dergleichen, ja.
Genau, und das ist dann gleichzeitig noch Bestandteil wiederum der hemmenden Bahn.
Richtig, genau, richtig. Also wir haben hier die Projektionsbahn hier via des anterioren singulären Kortex zum retikulären Kern des Thalamus. Da wird es dann weitergeleitet über das sogenannte periaquitotale Grau, was wir ja schon in der zweiten Folge als deszendierendes hemmendes System hier schon angesprochen haben. Und ja, auch extrem wichtigen Bereich, weil sie einfach die Weiterleitung des Überganges von dem ersten zum zweiten Neuron und dann resultierende Weiterleitung hier schon hemmt. Und vielleicht dann auch schon, je nachdem, was für ein Signal es ist, dafür sorgen kann, dass es gar nicht erst als Schmerz wahrgenommen wird.
Ja,
das ist halt großartig.
Genau, im Sinne von so einem negativen Feedback-Loop.
Ja, richtig, genau. Und den spannenden Aspekt fand ich ja gerade, dass das Ganze schon stattfindet, sowohl auf laminärer Ebene, nämlich auf Hinterhornebene, dass da diese Feedbackschleife beziehungsweise diese Autohemmung schon stattfindet. Und dann nochmal über zentrale Ebene ebenfalls auch nochmal eine Autohemmung. Das ist schon beeindruckend.
Mhm.
Wie kann ich mir aber diese schmerzhemmenden Systeme weiterhin vorstellen? Das periaquitotale Grau haben wir ja gesagt. Wichtig sei hier im Vorfeld aber schon erwähnt, es gibt insgesamt in diesem ganzen Bereich der schmerzhemmenden Mechanismen 4 große Neurotransmitter, die einen extrem hohen Stellenwert haben. Das ist unerwarteterweise Noradrenalin, Serotonin, die klassisch endogenen Opiate, die erstmal hier als endogen bezeichnet werden, aber die kennen wir ja auch so, das hat man ja schon mal gehört, so als Kliniker, und das Dopamin. Aber welche Teile haben wir? Welche Mechanismen stehen uns als deszendierende Hemmung zur Verfügung? Das eine habe ich eben schon angesprochen. Das ist das periaquitotale Grau. Es spielt eine zentrale Rolle. Das, wie gesagt, im zweiten Teil haben wir das ja schon ausführlich besprochen, weil es einfach die Modulation der Schmerzsignale direkt vor Ort reguliert. Und es erhöht auch die Dichte durch die Stimulation von Opiatrezeptoren. Also auch eine höhere Sensibilität dem Opiat gegenüber wird hier moduliert und dafür Sorge getragen. Dann gibt's noch die Raffekerne. Das ist der sogenannte serotonerge Werk, also Serotonin getriggert. Der sorgt für die Hemmung der Schmerzübertragung im Rückenmark. Und hat da einen extrem hohen Beitrag. Und zum Schluss noch der Locus ceruleus. Himmelblau ist hier, glaube ich, die lateinische Übersetzung.
Ui, nicht schlecht.
Haben wir den noradrenergen Weg, um diesen Neurotransmitter nochmal aufzugreifen, der ebenfalls für Schmerz an der Schmerzhemmung beteiligt ist.
Also wenn ich jetzt Noradrenalin, Serotonin und Opiate höre, da klingelt's ja.
Jetzt, wieso? Weil jemand an der Tür ist, oder? Das ist sehr selten, dass ich den Jan Peer mal sprachlos erlebe. Komm, lass es raus. Wir sind
nein,
ja
leider. Nein, ich habe die goldene Brücke gebaut, jetzt ist Schluss.
Okay. Sehr gut. Aber für mich, diese zentralen Mechanismen der deszendierenden Hemmung sind elementar, um zu verstehen, warum bestimmte Medikamente, auf die du, glaube ich, eingehen wolltest, so essentiell wichtig sind.
Marco,
ja?
Gibt es da Medikamente?
Ja, das ist mir klar. Also natürlich, alle Medikamente, die im Bereich der noradrenergen, serotonergen, Opiate, Dopamin, alle diese Medikamente, die kennen wir aus der täglichen Routine. Und ja, natürlich, unsere Opiate sind täglich Brot. Unsere, ob das nun tri- oder tetrazyklischen Antidepressiva, ob sie nun selektive Serotonin-Reuptake-Hemmer sind oder nicht, mit oder ohne Kombination mit noradrenergen Wirkung. All diese Medikamente, mit denen arbeiten wir täglich. Und hier ist auch das Spannungsfeld, wo die halt agieren. Und unser System, was sowieso schon gut funktioniert, hier aber medikamentös noch weiter unterstützt. Mhm. Was ich mich so gefragt habe, während ich da so begeistert diesen Artikel von 2021 gelesen habe, von dem Ehepaar, muss man ja sagen, haben die eigentlich auch Freunde, habe ich mich gefragt, bei diesem Artikel? Nee, ist egal. Auf jeden Fall ist ja so umfangreich, dieser Artikel ist ja Wahnsinn. Das hat mich ja gefühlt Jahre gekostet, den zu lesen. Sehr beeindruckend auch, sehr informativ. Habe ich mich gefragt, wie, Jan-Peer, wie ist man eigentlich auf diesen ganzen Erkenntnisse gekommen? Also das sind ja Informationen, wenn ich eine halbe Stunde brauche, so ein Schaubild für mich verständlich nachzuvollziehen, weil das so komplex ist, müssen die ja auch irgendwie an diese Informationen rangekommen sein. Und wenn ich mich noch erinnere, deine Frage, wie viele Publikationen gab es 2000 in unserer Suchmaschine PubMed? Also da frage ich mich, wie haben die das geschafft? Wie kommt man an diese Information? Woher weiß man, dass diese Verschaltung genauso funktioniert? Kannst du mir da mal so ein bisschen auf die Beine helfen?
Ja, ich finde es auch ein sehr interessantes Feld. Ja, es gibt verschiedene Verfahren, die angewendet werden. Was wir, glaube ich, uns leicht vorstellen können, das ist die Untersuchung des Gehirns mit bildgebenden Verfahren. Also das heißt MRT-Untersuchungen oder PET-Untersuchungen. Also meistens ist es ja funktionelle Magnetresonanztomographie. Was wird da gemacht? Also da kann man die Aktivität des Gehirns im Sinne von zum Beispiel Blutfluss gut darstellen. Also das heißt, wenn ein Areal im Gehirn aktiviert wird, dann kann man übers MRT dort einen höheren Blutfluss zum Beispiel feststellen. Also das ist dann der Rückschluss auf die erhöhte Aktivität. Das ist natürlich der Vorteil dieses Verfahrens ist, man kann das relativ non-invasiv machen. Also, und das muss man insgesamt mal sagen, ein Mensch, der legt sich dann ja dann ins MRT und den kann man dann zum Beispiel mit Wärme stimulieren irgendwie oder mit Schmerz, mit Wärmeschmerz. Und dann kann man gucken, welche Areale denn im Gehirn dann vermehrt durchblutet werden und wo dann Aktivität ist und dann Rückschlüsse drauf ziehen. Die werden dann aktiv sein und sind dann an dieser Schmerzweiterleitung dann beteiligt. Das kann man dann kombinieren auch noch mit EEG zum Beispiel, also mit elektrischer Aktivität. Aber ein ganz großer Teil der Schmerzergebnisse sind gar nicht unbedingt beim Menschen gewonnen worden, sondern bei der Untersuchung von Nagetieren. Also zum Beispiel Mäuse. Die sind natürlich im MRT sehr schwierig so zu untersuchen, weil die einfach nicht stillhalten. Dann muss man die in Narkose legen. Das verändert natürlich insgesamt sozusagen die neuronale Aktivität. Aber das ist dann auch eine Möglichkeit, wie man dann mit diesem bildgebenden Verfahren dann auch Untersuchungen dann anstellen kann. Aber man muss sagen, das sind relativ grobe Aussagen, die man da immer nur treffen kann. Also man kann da ja nur Areale untersuchen, die dann halt, also mit einer geringen Auflösung, also man kann da Zentimeter große Areale dann untersuchen und das Ganze auch mit einer Latenz, also die Auflösung zeitlich ist halt auch nicht besonders gut. Gibt dann noch so Weiterentwicklungen davon, also man kann zum Beispiel über KI gucken, wie verändern sich über die Dauer, wenn zum Beispiel eine Maus einen chronischen Schmerz hat, was ja insgesamt schlimm genug ist, aber sozusagen im Sinne der Forschung kann man gucken über so KI-Analysen über die Zeit, wie vergrößern oder verkleinern sich bestimmte Strukturen dann im Gehirn der Maus zum Beispiel. Und da kann man dann Volumenänderungen feststellen und zum Beispiel sagen, okay, wenn chronischer Schmerz besteht, dann gibt es da eine Auswirkung. Das sind so ein bisschen dann über noch längere Zeiträume Erkenntnisse, die man da sammeln kann. Man kann das auch auf eine ganz kleine Ebene machen. Also das sozusagen geht dann über Fluoreszenzmikroskopie, also Lichtmikroskopie. Das wusste ich auch nicht, das musste ich mir. Also man kann zum Beispiel die Aktivität von zum Beispiel Calciumkanälen sichtbar machen. Also speziell fluoreszierende Moleküle kann man in diese Calciumkanäle einbauen und die leuchten dann und die kann man dann mikroskopisch, fluoreszenzmikroskopisch dann sichtbar machen. Das heißt also, wo ist denn jetzt besonders hohe Dichte von diesen Rezeptoren oder besonders nicht und kann darüber dann Rückschlüsse ziehen, wie denn da Aktivität ist. Das geht auch auf einen sehr kleinen Maßstab, natürlich Mikroskopie ist klein, also hat eine sehr große räumliche Auflösung. Aber insgesamt jetzt bei diesen ganzen funktionellen Sachen, die wir haben. Man weiß ja immer nicht, was ist Henne und Ei? Das ist ein bisschen philosophisch. Also war die Aktivität da schon im Gehirn und wird dann zum Beispiel nur verstärkt durch einen Schmerzreiz oder löst dann der Schmerzreiz eine bestimmte Aktivität aus? Also letztendlich kann man diese Kausalität nicht so 100% dingfest machen. Oder zum Beispiel, also würde jetzt die Aktivierung des ein bestimmtes Teil des Thalamus, löst das dann einen bestimmten Schmerz oder eine bestimmte Emotion oder einen bestimmten Affekt aus? Was ich dann besonders spannend fand, ist, um diese Kausalität dann festzustellen. Also stimuliere ich dann einen bestimmten Bereich im Gehirn, irgendwie einen Bereich des Thalamus, und kann ich damit einen Affekt oder eine Emotion oder eine Schmerzwahrnehmung dann auslösen, um das dann gezielt mal anzusteuern. Da gibt es die sogenannte Optogenetik und Chemogenetik. Also bei der Optogenetik, da gibt es so Bilder im Internet, da werden lichtempfindliche Proteine spezifisch in bestimmte neuronale Bereiche zum Beispiel des Mausgehirns dann eben eingebracht. Und diese Proteine können dann durch Licht an- und ausgeschaltet werden. Und dann kann man eben schauen, wenn ich jetzt im Bereich einer Nervengruppe da eine Aktivierung mache, wie ändert sich das Verhalten der Maus, oder sozusagen gibt es irgendwie Zeichen für Schmerz der Maus. Also das ist dann richtig tatsächlich, ein Bereich des Gehirns ist dann zuständig für, das kann man dann sozusagen auch über Chemogenetik machen, also da kann man mit chemischen Substanzen anstatt von Licht, kann man eben diese bestimmten Proteine, die dann in bestimmten Hirnarealen drin sind, an- und ausschalten. Und ja, also so kann man dann so ein bisschen auf diese kausale Ebene dann zurückkommen.
Das sind dann aber dann immer feste Schaltkreise, also feste.
Ja, also theoretisch ist das sozusagen auf ein Neuron, Neuronengruppe oder neuronaler Verband sozusagen dann begrenzbar. Also ist auf, ne, also an- und ausschaltbar.
Mir fehlt dann die spezifische Fragestellung, die kann ich dann da nicht direkt dran festmachen. Also.
Naja, was du sagen kannst, ist sozusagen, wie verhält sich sozusagen, wenn ich eine bestimmte Neurongruppe aktiviere im Gehirn, was für Auswirkungen hat das?
Ja.
So, okay. Das kann man machen. Oder wenn ich sie supprimiere, das geht genauso. Also.
Das kann man dann visualisieren und kann verstehen, wo es dann
stattfindet. Ja, oder tatsächlich irgendwie, also gibt es da irgendwie grünes Licht und rotes Licht und rot macht an und grün macht aus. Also jetzt plakativ.
Ja, klar.
So,
ja,
so.
Okay.
Und dann, was passiert denn, wann ich dann das oder das eine oder das andere dann mache? Und wie verhält sich die Maus dann anders? Ja. Also Wahnsinn. Und da gibt es also richtig so. Ist natürlich dann auch immer jetzt Mausmodell und fraglich halt dann übertragbar auf einen Menschen. Das muss man immer noch als Wasser im Wein dann immer noch im Hinterkopf behalten.
Ja, aber ich kann diese Strukturen, also die Strukturfunktionseigenschaften, kann ich nutzen für die Zukunft, um hier vielleicht Therapieansätze zu generieren.
Absolut, genau. Es ist sozusagen genau richtig. Also theoretisch, wenn ich jetzt einen Rezeptor identifiziere, der für die affektive Bewertung eines bestimmten Schmerzes ist, könnte ich natürlich dann versuchen, wenn ich weiß, diese Nervengruppe ist dafür verantwortlich und dieser Rezeptor ist dafür verantwortlich, kann ich natürlich auch ein spezifisches Medikament oder eine spezifische Substanz dann versuchen zu suchen, die dort dann auch spezifisch wird, um dem Patienten dann zu helfen.
Ja.
Immer Wissen ist ja Macht.
Ja, das stimmt.
Das dritte Schlüsselwort.
Nostalgie.
Jetzt sind wir ja eigentlich schon mitten im Diskussionsbereich eigentlich, ja. Ne? Wir sind ja schon.
Fast schon ein bisschen philosophisch bei uns.
Ja, würde ich sagen, ne?
Ja.
Oder was machen wir eigentlich damit? Also, erstmal finde ich es natürlich großartig, dass wir die medizinisch-diagnostischen Möglichkeiten haben, um solche komplexen Situationen und Schaltkreise, wir sind ja schon elektronisch, ne? Aber dass wir solche Mechanismen, die dann stattfinden im Gehirn, einfach auch visualisieren. Es gibt ja so bestimmte Lerntypen, ich bin ja auch eher einer, der mal so Sachen aufmalen muss, damit ich sie besser verstehe oder es einfach mal mir ein Bild angucken. Bild sei ja besser als 1000 Worte. Mhm. Warum machen wir denn eigentlich einen Podcast? Wenn ein Bild besser ist als 1000 Worte, das ist ein anderes, das ist auch wieder philosophisch. Nein, aber für mich wäre halt, um in diesem Gedankenkonstrukt, was machen wir daraus, wäre für mich ja natürlich wichtig, was für Informationen können wir da theoretisch noch rausziehen und wo sind da Ansätze, um eine Therapie daraus zu resultieren.
Ja.
Das eine ist ja Diagnostik und das andere ist ja das Verständnis um die Wahrnehmung und Verarbeitung zentral, wie Schmerzen eigentlich wahrgenommen werden.
Ja, also das, was ich ja eben beschrieben habe, das ist ja ein sehr mechanistischer Weg. Ne? Also irgendwie, wir denken ja immer noch, der Rezeptor macht das und die Nervengruppe macht das und dann irgendwie entsteht Wut oder Trauer oder so. Und das ist natürlich wahrscheinlich einfach zu kurz gesprungen. Also du hast das ja mir, wir haben da auch lange drüber gesprochen, gerade im Sinne von Schmerz ist es ja nicht nur ein A-B-Verschaltungsprinzip, das ist sozusagen viel zu kurz gesprungen. Es gibt ja, das wissen wir ja, es gibt ja nicht nur diese somatosensorische Schmerzkomponente, sondern eben gerade diese bunte, affektive, emotionale Schmerzkomponente. Also, und die beinhaltet ja sowas wie Lernen, Verhalten, Aversion, so. Und da bedarf es eben mehr als nur die einzelnen Komponenten, sondern es ist ja dann auch eine Verschaltung dazwischen. Die kennen wir noch gar nicht so richtig. Die beginnen wir vielleicht ja so ein ganz bisschen dann zu ergründen im Augenblick.
Ja.
Also gibt's ja neue Therapieansätze.
Ja.
Ich finde, sagt dir dieser Disney-Klassiker Alles steht Kopf, wo jetzt vor ein paar Monaten der zweite Teil ins Kino gekommen ist, sagt dir das was ein bisschen was? Wo's hast du den gesehen?
Ich habe den, glaube ich, den Trailer gesehen, wo es in die Pubertät geht.
Ja, richtig, genau, so, darum ja. geht es. Letztendlich muss ja jetzt auch nicht jeder Zuhörer kennen, diesen Kinofilm, aber hier geht es letztendlich primär darum, dass auf sehr amüsante Art und Weise Emotionen dargestellt werden als Zeichentrickfiguren, die die Konflikte einer Person darstellen, einer 13-Jährigen, die in die Pubertät kommt. Und die Hauptakteure sind die Emotionen, die im Kopf da das Kommando an sich reißen. Das ist Freude, Wut, Kummer, Angst, Ekel. Und in dem besagten zweiten Teil kommen halt Neid und Scham noch dazu. Aber ich finde, diese Elemente, nicht nur, dass sie sehr witzig sind in diesem Zeichentrickfilm, kleiner Shoutout, sehr witzig, angucken bitte. Ich finde, die sind eine sehr gute Darstellung dafür, wie hier die modulatorischen Schaltkreise zum Thema Schmerzwahrnehmung, Chronifizierung und Probleme, die hier entstehen, das einmal darzustellen, weil das sind auch die Emotionen, die eine Chronifizierung unterstützen können, neben Erfahrung und vielleicht auch das soziale Umfeld, was hier die Chronifizierung unterstützt.
Yes.
Und das, genau.
Ist ja genau der Punkt, den du ansprichst. Also warum kriegt der eine einen chronischen Rückenschmerz und der andere kriegt es eben nicht, ne?
Genau. Du hattest ja auch schon mal leider berichtet, dass du schon mal Rückenschmerzen hattest. Aber warum hast du jetzt keine chronischen Rückenschmerzen entwickelt, wohingegen es deutlichst viele andere Beispiele gibt, die einen chronischen Schmerz entwickelt haben?
Ja.
Und da greifen genau diese Elemente rein. Und natürlich spielen hier endogene Mechanismen, GABA, Noradrenerge, Cholinerge, Dopaminerge, Serotinerge, was wir alles schon angesprochen haben, auch die spielen eine wichtige Rolle und auch unsere schmerzhemmende Mechanismen, wie kompetent sie verhindern, dass das chronisch fixiert wird. Mhm. Aber diese Erfahrung und diese Elemente spielen halt extrem großen Einfluss. Und das haben wir durch einige Studien haben wir das ja auch festgelernt. Und dann kommen so neue therapeutische Ansätze wie, das müssen wir dann in einem, denke ich mal, separaten Podcast auch nochmal besprechen, weil das nämlich hochinteressant ist, eine sogenannte Pain Reprocessing Therapy. Also wie verlerne ich meinen erlernten, meinen chronifizierten Schmerz. Und da gibt es ganz tolle, innovative Sachen, Stichwort Patientenedukation, wie gehe ich mit den Schmerzen um, wie kann ich das in einem strukturierten Setting verlernen, meinen Schmerz. Aber da schwebt mir auch schon jemand vor, mit dem wir da mal drüber sprechen können. Das ist hochspannend und besonders im chronischen Rückenschmerzen, also Stichwort Back Surgery Syndrom, ein auch ein hocheffektiver Therapieansatz. Die brauchen nämlich nicht alle jahrelang ihre Opiate. Und da können wir eine Menge machen und das können wir sicherlich hier auch nochmal besprechen. Das ist echt hochinteressant.
Nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich finde ja auch die mechanistische Aufschlüsselung verschiedener Wege ist absolut wichtig und ist auch eine gute Basis. Und bietet ja überhaupt erst die Möglichkeit, dann die Interdependenzen der einzelnen Systeme dann zu untersuchen.
Ja. Aber das sind ja, ich finde, dadurch, dass wir verstanden haben, welche Regelkreise damit involviert sind und auch in der Chronifizierung, erst dadurch haben wir ja auch verstanden, dass wir auch die Möglichkeit haben, das wieder zu verlernen. Und ja, das ist ja das Spannende.
Ja.
Und da schließt sich der Kreis wieder. Und da hat uns auch die diagnostischen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stellen, sehr viel Hilfe geleistet. Aber wir sind da noch am Anfang. Ich glaube, ja, da gibt's noch ganz viel Raum nach oben. Oder?
Das glaube ich auch. Zum Glück.
Zum Glück. Zum Glück. Ja. Sag mal, Jan-Per, ich habe so das Gefühl, wir haben so viele Sachen angesprochen und auch so, glaube ich, noch viel Anregungen für die Zukunft gegeben. Hast du Lust, vielleicht in ein paar Sätzen einmal vielleicht unseren Podcast zusammenzufassen? Schaffst du das? Wollen wir das zusammen machen?
Ich werde es gerne versuchen. Also fassen wir diesen Podcast zusammen. Machen du musst.
Genau.
Was haben wir heute besprochen? Also wir haben die zentrale Schmerzverarbeitung besprochen. Das heißt, wir haben einmal den lateralen Schmerzweg, Spinothalamicus anterior, und dann der laterale Schmerzweg, weil es über den lateralen Thalamus verschaltet wird. Und, nochmal. Was haben wir heute besprochen? Also wir haben heute den Schmerz in seinen Komponenten auseinandergenommen, in der zentralen Verarbeitung. Wir haben einen lateralen Schmerzweg. Im lateralen Thalamus wird das Signal umgeschaltet auf den somatosensorischen Kortex. Und das ist dann Intensität, Stärke. Wir haben davon abgegrenzt einen medialen Schmerzweg. Das ist alles, was mit Affekt und Kognition zu tun hat. Das ist die zweite Komponente des Schmerzes. Und dem gleichgestellt, was mindestens genauso wichtig ist, die schmerzmodulierenden Bahnen über periäquaduktales Grau runter wieder zum Rückenmark, wo die weitere Schmerzweiterleitung oder sozusagen gehemmt wird oder die Abschwächung dann stattfindet. Das sind die beiden Systeme, also das aktivierende und das modulierend hemmende System, die muss man gleichwertig nebeneinander stellen. Und wer weiß, vielleicht ist es so, dass da vielleicht auch ein Schlüssel liegt für die Behandlung vielleicht von chronischen Schmerzen, indem man nämlich nicht nur versucht, was wir über viele, viele Jahre gemacht haben, die Aktivierung von Schmerzen über die aktivierenden Bahnen zu hemmen, mit Opiaten zum Beispiel, sondern wir haben jetzt ja verstanden, dass es vielleicht genauso wichtig ist, die hemmenden Bahnen zu stärken. Das ist ja eigentlich, was wir immer mit Opiaten gemacht haben. Wir haben ja die hemmenden Bahnen aktiviert, sozusagen. Und vielleicht gibt es ja auch noch Medikamente, die dann die Aktivierung des Schmerzes zentral dann in der Zukunft abschwächen und da dann insgesamt indirekt die hemmenden Mechanismen dann stärken werden. Also das haben wir besprochen, funktionell anatomisch. Und wie machen wir das Ganze? Mit bildgebenden Verfahren oder auch direkt über die Beeinflussung von Neuronen, um dann sozusagen mal sehen, was für eine Kausalität die einzelnen Hirnareale denn in Wirklichkeit haben.
Ja, das hört sich super an. Und wenn wir die drei Folgen zusammenfassen, würde ich sagen, kann man das hervorragend in den vier Prozessschritten
absolut
für die Schmerzwahrnehmung wahrnehmen, dass wir nämlich im ersten Bereich erst einmal eine Transduktion haben, nämlich eine Aufnahme, eine Aktivierung von Rezeptoren über den besagte Schmerzproblematik oder den nozizeptiven Reiz. Dann haben wir eine Transmission, indem wir dieses Signal einfach weiterleiten und umleiten bzw. umschalten auf das zweite Neuron. Auch hier ist eine Transmission notwendig. Hier fängt schon die erste Modulation an. Wenn ich ganz ehrlich bin, haben wir auch schon eine gewisse Modulation auf peripherer Ebene, auf Nozizeptorebene.
Absolut, ja, ja.
Das darf man auch nicht vergessen, aber aus didaktischen Gründen würde ich die Modulation jetzt in das Hinterhorn projizieren. Und schlussendlich, und das ist ja das große Feld von dem heutigen Tag, was du eben zusammengefasst hast, ist die der Wahrnehmung. Also wie macht das Gehirn jetzt eigentlich aus diesem Signal einen Schmerz? D'accord?
Absolut. Hui.
Hui. Dann bedanke ich mich nicht nur bei dir, sondern auch bei allen Zuhörern und Zuhörern, dass ihr mit uns den steinigen Weg mit viel dicken Hölzern,
ja, schön.
über drei Teile gegangen seid. Also großartig. Wir haben da sehr viel Spaß dran gehabt und freue mich eigentlich schon jetzt auf unsere, man darf es gar nicht sagen, aber auf unsere Weihnachtsfolge.
Ja, soweit ist
oder?
Es schon.
Hm. Also von meiner Seite aus, ich kann es kaum erwarten. Ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge. Bis dahin, bleibt gesund.
Bis demnächst, bleibt neugierig.
Wir bedanken uns und freuen uns wieder auf dich, wenn das heißt der Schmerzcode. Die im Podcast dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und allgemeinen Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlungen oder Arzneimittel dar. Die Inhalte erheben weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch kann die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargebotenen Information garantiert werden. Der Podcast ersetzt keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und er darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden.